Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite hier zu dem Entwickler-Track. Mein Name ist Holger Sirtl. Ich bin mit der Microsoft Azure-Plattform eigentlich unterwegs, seitdem es die Plattform gibt, also sprich seit ja, fast 5 Jahren. Möchte heute über das Thema Azure Pass sprechen. Azure Pass ist ja eigentlich das, mit dem Azure angefangen hatte. Also ursprünglich war das eine Plattform, wo Plattformdienste im Vordergrund standen. Dann hat man gesehen, okay, viele ja, sind eigentlich eher auf der Infrastrukturebene unterwegs und wir brauchen jetzt auch ein Angebot, um vielleicht virtuelle Maschinen in die Cloud zu bringen und so weiter. Dann hat dann IaaS mit dazu gebracht, was unglaublich erfolgreich war. Und seitdem ja, hat man manchmal in den Diskussionen die Meinung, Pass, das ist so ja, ein ungeliebtes Kind und irgendwie ja eigentlich was für Warmdusche. Also wenn, dann möchte ich schon richtig VMs aufsetzen und da knietief in der Infrastruktur wühlen. Dass dem nicht so ist, möchte ich in dieser Session ja, hier mal rüberbringen. Und zwar möchte ich einmal auf Platform as a Service als allgemeines Thema eingehen, dann sagen, welche Dienste inzwischen in der Microsoft Azure Plattform Pass zuzurechnen sind, wobei man sich da immer streiten kann, welcher einzelne Dienst jetzt konkret da ist. Aber wir werden sehen, es gibt eine unglaubliche Fülle an Diensten. Und das ist auch der Grund, warum ich mich eigentlich entschieden habe, diesen Vortrag eher breit anzulegen. Das heißt, ich werde jetzt nicht knietief in die einzelnen Services reingehen. Wir werden uns zwar Cloud-Services und ein paar von den Integrationsdiensten genauer anschauen, aber mir geht es eigentlich darum, Ihnen jetzt einen Überblick darüber zu geben, was bietet Azure eigentlich im PaaS-Bereich und ja, was kann man alles damit machen. Also auch ein bisschen inspirieren. Was man eben mit der Plattform tun kann als Entwickler. Also von daher jetzt kein Deep Dive bitte erwarten, sondern eher einen Überblick über das Gesamtthema. Was ist eigentlich PaaS? Also ich glaube, die Abbildung haben die meisten von Ihnen schon ja, irgendwo mal gesehen. Ja, klassisch wird Cloud Computing unterteilt in Infrastruktur as a Service, Plattform as a Service, Software as a Service. Es gibt noch bei einigen Herstellern andere Ausprägungen, die ich jetzt gar nicht kritisieren will. Ich verwende normalerweise die, weil die sich eigentlich in der Literatur ganz gut durchgesetzt hat. Und bei diesen einzelnen Ausprägungen unterscheidet man eigentlich nur, wie viele Dienste kommen eigentlich vom Provider, sind dadurch standardisiert, Multimandantenplattform. Ich habe irgendwo einen Standard-Service, den ich in meinen Anwendungen nutzen kann oder auf den ich aufsetzen kann. Und einen gewissen Teil des IT-Stacks muss ich halt weiter selber betreiben. Das heißt, beim Infrastrukturbereich ist der eigenverantwortliche Teil vielleicht ein bisschen größer. Beim Plattform-as-a-Service-Teil, da kann man schon auf sehr viel aufsetzen. Und beim Software-as-a-Service-Teil, da richtet sich das Angebot ohnehin eher an Anwender, die dann mit ihren Daten, Prozessen und so weiter aufsetzen und auf schlüsselfertige Anwendungen mehr oder weniger aufsetzen. So, stellt sich die Frage, warum sollte man jetzt auf PaaS setzen? Also ich will hier gar nicht sagen, PaaS ist besser als IaaS, aber man sollte sich schon genau überlegen, wenn man jetzt mit Azure loslegt oder überhaupt mit Cloud Computing loslegt, bin ich eher oder möchte ich eher im Infrastrukturbereich oder eher im Plattformbereich sein? Man kann, das kann ich auch vorweg sagen, natürlich auch beide Spielarten mischen. Also es spricht überhaupt nichts dagegen, jetzt einen Cloud-Service zu verwenden und dann eine SQL-Datenbank in der virtuellen Maschine zu betreiben und dort die Datenpersistenz eben zu realisieren. Aber grundsätzlich für Infrastruktur als Service spricht immer das Argument, wenn ich sehr viel Einfluss auf meine Umgebung brauche, wenn ich die virtuellen Maschinen wirklich konfigurieren möchte, wenn ich bestimmte Frameworks habe, wenn ich spezielle Anforderungen habe, die eben von diesem standardisierten Stack, den ich im PaaS-Umfeld vielleicht habe, wenn mir da die Funktionalität nicht ausreichen, sondern ich möchte ein bisschen mehr konfigurieren, dann eher Infrastruktur as a Service und auch nicht zu unterschätzen die Frage, wie viel Know-how habe ich denn eigentlich und wie viel von meiner, ja, von meinem Intellectual Property steckt letztlich in diesem Infrastrukturteil unten. Also wenn hier jemand unter Ihnen ist, der sich super mit dem Konfigurieren von VMs auskennt und auch wirklich das letzte bisschen an Performance rauskitzeln kann und so weiter, wenn er da rumkonfiguriert, dann ist es wunderbar. Aber wenn es eigentlich nur eine lästige Aufgabe ist, jetzt eine VM zu konfigurieren und eigentlich möchte man sich mit dem IaaS auch gar nicht rumschlagen, wenn ich eine Webanwendung habe, oder sonstiges im Betriebssystem tun, dann ist die Frage, warum nicht eigentlich eher auf PaaS setzen? Bei PaaS verspricht, ist zumindest das Versprechen von der Theorie her, okay, wenn ich mich auf die Entwicklung meiner Anwendung fokussieren kann und möchte, dann sollte ich mir auf jeden Fall PaaS mal genauer anschauen. Natürlich ist immer die Frage, ist der Standard, der mir da geboten wird, ist der ausreichend? Also zum Beispiel im Cloud-Services- oder Websites-Bereich, was ich jetzt mal im PaaS-Bereich zuordne, ist das Betriebssystem mit Windows gesetzt. Ja, da ist ein Windows-Server drunter. Wenn ich irgendwie in Linux unterwegs bin, dann scheidet das einfach für mich aus. Also Standard Windows, wenn ich auf Linux aufsetzen möchte, dann bin ich eben im Infrastrukturbereich eher unterwegs. ganz wichtig, der letzte Punkt, den ich hier rechts unten abgetragen habe, wie schaut es denn mit den Kosteneinsparungen eigentlich aus? Ja? PaaS verspricht, dass die Umgebung und die Services, die ich nutze, automatisch gemanagt werden. Jetzt in dem Fall im Microsoft Azure-Umfeld, dass Microsoft eben das Betriebssystem Patching übernimmt, Security-Patches einspielt, Updates fährt und so weiter. Wenn das was ist, was ich locker und gerne abgeben möchte, dann ist PaaS auch wunderbar geeignet. Wenn ich sage, ich möchte aber genau eine definierte Umgebung und wehe, da spielt mir irgendeiner ungewollten Patch ein, ja, dann ist vielleicht auch Infrastruktur as a Service das Bessere. Also von daher, wir sehen auch bei vielen Kunden, die sich Azure nähern, dass sie erstmal auf Infrastruktur as a Service setzen, also virtuelle Maschinen, und dann aber teils auch in der Diskussion mit uns zur Überzeugung kommen, ja, warum nicht mal versuchen, das, was ich jetzt in IaaS umgesetzt habe, so zu paketieren, dass ich vielleicht auch in die PaaS-Welt wechseln kann, weil dann einfach ja, durch die standardisierte Umgebung mir im administrativen Bereich sehr viel Arbeit abgenommen werden kann. Also von daher ist es durchaus so, dass viele mit IaaS anfangen und dann in Richtung PaaS migrieren, was meiner Meinung nach schon immer eine Überlegung wert ist, das zu tun. Wer schon mal Vorträge von mir gehört hat oder überhaupt Dokumentation von mir gesehen hat oder so, kennt vielleicht diese Abbildung oder zumindest einen Vorläufer davon, die ist nämlich jetzt brandneu. Wenn ich über Azure spreche, dann habe ich mir mal irgendwann die Zeit genommen und habe diese Abbildung hier entwickelt, wo ich die Services, die in der Plattform drin sind, mal einer von drei Ebenen zuordne. Unten die Datenschicht, wo ich alle datenbezogenen Services drin habe. Darüber dann die Anwendungsschicht, wo alles sich darum dreht, irgendwie Anwendungscode, Logik in der Cloud auszuführen. Und oben dann, ich habe es jetzt mal als Integrationsschicht bezeichnet. Über die Bezeichnung kann man vielleicht auch streiten, aber in der Schicht geht es letztlich um diesen Brückenschlag zwischen der Client-Welt, also der On-Premise-Welt, ob es jetzt irgendwie eine Microsoft-Umgebung ist oder vielleicht auch ein Third-Party-Produkt, irgendwie ein iPhone, Android-Device, irgendwelche Services, die irgendwo laufen, die dann irgendwie mit der Cloud verschaltet werden. Also das ist jetzt, ich glaube, ein Service fehlt, also wir können nachher vielleicht die gemeinsam überlegen, welcher das ist. Ich habe mich hingesetzt und nach den vielen Oktober-Updates, die die Plattform erfahren hat, hier die Abbildung mal aktualisiert und das ist jetzt bis auf einen Service der aktuelle Stand. So, PaaS in dieser Plattform würde ich jetzt mal hier so auf der linken Seite sehen, IaaS auf der rechten Seite. Das heißt, die Plattform hat sowohl Plattform als auch Infrastrukturdienste. Und ich habe mal irgendwie die Definition auch gehört, immer dann, wenn man keinen Administrator braucht, dann ist es PaaS. Wenn man keinen Entwickler braucht, ist es IaaS. Und ich denke, wenn man auf PaaS setzt, dann kommt man schon als Entwickler sehr, sehr weit. Natürlich, vieles muss man mit dem Administrator eben abstimmen und so weiter. Und ohne den geht es wahrscheinlich nie so ganz. Umgekehrt vielleicht auch nicht, wenn man das volle Potenzial von Azure ausschöpft. Aber PaaS ist schon sehr, sehr cool. Ich werde im Laufe meines Vortrages immer wieder auch auf andere Vorträge hier vom Summit verweisen, wenn es weitere Details und so weiter von Interesse sind. Hier jetzt zum Beispiel, wer sich jetzt für den rechten Teil der Plattform interessiert, also IaaS, dem kann ich den Vortrag von Patrick Heide ans Herz legen. Der war gestern schon, aber es gibt ja die Aufzeichnung, kann man sich da nochmal anschauen, um dann eben den IaaS-Teil von Azure zu sehen. So, wenn wir uns jetzt mal auf PaaS fokussieren, ich habe jetzt mal die virtuellen Maschinen mit reingenommen, weil ohne die geht es, also wenn man über Ausführung von Anwendungen spricht, kommt man um die virtuellen Maschinen kaum rum. Dann kann man diese Dienste auch wieder mehreren Klassen oder etwas detaillierter zusammenfassen. Einmal die Datenservices unten, das heißt PaaS ermöglicht auf viele verschiedene Arten Daten zu speichern. Wir haben verschiedene Anwendungsdienste, wo man Spezialaufgaben ausführen kann. Wir haben Compute Services, wo es wirklich darum geht, eigene Software in die Cloud zu bringen. Wir haben dann Analytics, den ganzen Analytics-Bereich, wo es um Auswertung, Auffinden, Speicherung und so weiter, effiziente Datenanalyse geht und oben eben die Integrationsdienste. Die gelb eingefärbten, auf die möchte ich nachher noch genauer eingehen. Die rot eingefärbten möchte ich jetzt mal ganz in Kürze zumindest vorstellen, damit man weiß, was eigentlich in PaaS alles drinsteckt. Wir haben bei den Datenservices einen Caching-Service, der ist in diesem Jahr deutlich überarbeitet worden, setzt jetzt auf das Redis Cache Framework auf. Das heißt, jeder, der in irgendeiner Technologie unterwegs ist, die auf Redis aufsetzen kann, kann diesen Service nutzen. Dieser Service ist eigentlich jetzt der Standard und die Empfehlung für alle, die Caching-Funktionalität in ihrer Anwendung brauchen. Data Factory, ganz neu dazugekommen, die Möglichkeit, Datenzugriffspipelines, ja, wie es so schön heißt, zum Speichern, Übertragen und Verarbeiten von verschiedensten Datenquellen aufzusetzen. Das heißt, wenn man eine heterogene Datenbasis hat, also relational und und NoSQL, Datenquellen und so weiter hat, die aber irgendwie verknüpfen möchte, kann man das mit Data Factory sehr gut tun. Der Queuing Service, einfacher Nachrichtenaustausch, wenn ich einfache REST API nutzen möchte aus verschiedenen Technologien, wo ich Nachrichtenaustausch brauche, Queuing sehr schön geeignet. Blob Storage, der wird uns nachher noch genauer beschäftigen, Speicherung von großen Binärdaten, Bildern, Videos und so weiter. Table Storage, die ursprüngliche NoSQL-Datenbank in Azure, das heißt, wenn ich einfachere Key-Value-Speicher benötige, auf die ich auch mit REST API zugreifen kann, Table Storage. DocumentDB, unser neuestes Mitglied bei den Data Services, eine Möglichkeit, ja, Objekte in einer NoSQL-Datenbank effizient zu speichern. JSON-basiert ist das Ganze sehr gut nutzbar. Dann haben wir noch SQL Database, jetzt hängt gerade mein PowerPoint ein bisschen. SQL Database, unser relationales Datenbanksystem as a Service. Kompatibel zu SQL Server, super schnell konfiguriert, aufgesetzt und so weiter. Auch hier Verweis an einen Deep Dive Vortrag, also wer nicht gehört hat, gerne auch hier nochmal die Aufzeichnungen sich anschauen von Christian Geuer-Pollmann und Marcel Tilly. What's new in Azure with Data? Also die fokussieren da recht stark auf die DocumentDB Speichermöglichkeit, gehen aber auch auf die ganzen Data Services ein. Wer heute in der Keynote war, ich hoffe, alle von Ihnen hat es schon gesehen, die Ankündigung hier seit jetzt diesem oder letzten Monat Premium Storage als neues Mitglied dieser Storage-Familie, hochperformanter Speicher, 50.000 IOPS haben wir heute gesehen, auch in dieser Demo, bis zu 32 Terabyte Speicher pro VM und so weiter. Also wirklich hier High-End und sehr hohe Anforderungen an die performante Datenspeicherung und so weiter hat, der ist mit Premium Storage sehr gut bedient. App-Services, auch relativ neue Services hier, API-Management, die Möglichkeit, wenn Sie eine API bereitstellen, also irgendwie eine Web-API zum Beispiel haben und die vertreiben wollen, abrechnen wollen, sicher zugreifbar machen wollen und so weiter, haben wir hier mit API-Management einen Dienst geschaffen, der das sehr effizient tun kann. Also Benutzer, die dann ihre API aufrufen, müssen sich authentifizieren, das Billing wird automatisch für sie gemacht und so weiter. Also auch ein sehr, sehr cooler Dienst, der noch relativ neu ist. Batch Service haben wir heute auch in der Keynote gesehen, ja, zum Ausführen von High-Performance-Batch-basierten Berechnungsaufträgen und so weiter. Heute früh haben wir ja gesehen, dieses Raytracing-Beispiel ist seit Oktober jetzt hier. Also wer irgendwie Anforderungen hat, hier mal kurzzeitig wirklich große Rechenressourcen hochzufahren, irgendeine Berechnung auszuführen und dann wieder runterzufahren, ist mit dem Batch-Service sehr gut bedient. Media Services, ich finde es ein bisschen schade, aber gut, es gibt halt nur eine begrenzte Anzahl von Session-Slots. Wäre sicherlich ein Service, wo man mindestens eine Stunde drüber sprechen kann. Medienbasierte Datenverarbeitung, also wenn Sie Video-, Audio-Files und so weiter haben, die hochladen wollen nach Azure, konvertieren wollen, streamen wollen, Livestreaming, On-Demand-Streaming, alles da drin. Also ich sage immer, wenn jemand YouTube nachbauen wollte, also im Prinzip alle Funktionalität, die YouTube bereitstellt, kann man mit den Media Services sehr leicht auch auf Azure-Basis, könnte man die nachbauen. Analytics Services, hier haben wir Azure Search, relativ jung, Anfang des Jahres dazugekommen, also eine Suchengine, die ich auf eigene Datenbestände loslassen kann, die ich sehr gut konfigurieren kann. Also wenn ich die Suchergebnisse nach meinen Anforderungen jetzt als Datenanbieter tunen möchte, beispielsweise man hat einen E-Commerce-Shop und möchte, sagen wir mal, Produkte, die irgendwie einen hohen Deckungsbeitrag versprechen, etwas höher ranken als andere, also kann ich sehr schön tunen und auf eigene Datenbestände loslassen. Data in Motion, das große Thema für die Stream Analytics Engine hier, auch im Oktober jetzt veröffentlicht worden. Also wer Bewegungsdaten hat, also einen Datenstrom hat und auf diesen Datenstrom Auswertungen fahren möchte, also SQL-ähnliche Abfragen zum Beispiel, Sensoren und so weiter, Sensordaten, die man auswerten möchte, ist mit Stream Analytics gut unterwegs. HD Insight gibt schon ein bisschen länger, so Möglichkeit Hadoop-Cluster sehr einfach auf Azure hochzufahren, Abfragen auszuführen und so weiter. Machine Learning, ein sehr, sehr cooler Service, wie ich finde, wo ich Prognose-Algorithmen bauen kann, trainieren kann, Modelle bauen kann über eine grafische Oberfläche und die dann als Webservice auch bereitstellen kann. Hier lege ich zwei Sessions sehr ans Herz. Einmal das Internet of Things, den Vortrag vom Robert Eichenseher, der viele der Services, auch die ich jetzt schon genannt habe, zusammengeführt hat zu einer größeren Demo, auch mit Stream Analytics sehr viel tut. Und Big Data mit Microsoft, den Vortrag von Sascha Dittmann und Olivia Klose, die auf diese Services genauer eingehen. So, war jetzt so in einem Schnelldurchgang so die Dienste, auf die ich jetzt nicht weiter eingehen möchte. Jetzt möchte ich mich ein bisschen fokussieren auf die Compute Services, sprich auf die Frage, ich habe eine Anwendung, ASP.NET-Anwendung, PHP-Anwendung, Java, was auch immer, die möchte ich in der Cloud ausführen. Und die erste Frage, die man sich stellen sollte, wenn es zu diesem Thema kommt, ist, geht es mir jetzt ums Hosting klassischer Webseiten? Also suche ich sowas, wie ich vielleicht von einem Hoster meiner Wahl bisher auch schon habe? Ja, ich habe eine ASP.NET-Anwendung und möchte dieses als einzelnen Anwendungsblock sozusagen irgendwo hinstellen und lasse es ausführen. Dann geht es eben um diese erste Kategorie. Wenn ich mehrschichtige Anwendungen habe, die cloudbasiert sein sollen, wo ich die einzelnen Schichten auch unterschiedlich skalieren möchte, dann sind wir in der zweiten Kategorie, und wenn es darum geht, eigentlich fertige Anwendungen auszuführen, dann sind wir in der dritten Kategorie. Und wenn man die erste Frage beantwortet, was für eine Kategorie gehört meine Anwendung eigentlich an, dann kommt man eigentlich schon recht schnell auf dieses Ausführungsmodell, sprich Websites, Cloud Services oder Virtual Machines. Ja, Virtual Machines eigentlich genau genommen Teil von IaaS, aber es ist schon wichtig, auch die Unterschiede zwischen Cloud Services und Virtual Machines zu verstehen, um die Restriktionen der einen oder anderen Spielart zu kennen. Bei Websites, wahrscheinlich haben einige von Ihnen auch den Vortrag vom Malte Lantin gehört, geht es tatsächlich darum, ich habe einen Anwendungsblock, also eine ASP.NET-Anwendung, die möchte ich irgendwo in der Cloud ausführen, möchte die schön skalieren können, also Scale-Up oder Scale-Out wird hier unterstützt, das heißt entweder Multimandanten-Umgebung oder auch eine dedizierte Umgebung, die ich hochfahren kann, dann bin ich mit Websites sehr gut unterwegs. Wenn ich eine Anwendung habe, die ich sehr leicht in einzelne Komponenten unterteilen kann und diese Komponenten unterschiedliche Skalierungsanforderungen haben, dann kann ich auf Cloud Services setzen. Dabei werden die Komponenten, die ich habe, mit Rollen bezeichnet. Also ich habe einmal die Webrollen, Worker-Rollen, Web-Roles tendenziell für Frontend-Aufgaben zuständig, die Worker-Roles für Backend-Aufgaben. Und zusammen ergeben die dann eben die Anwendung selbst und ich kann dann sehr schön skalieren, wie ich es gerade brauche, Frontend, Backend, getrennt voneinander. Bei Virtual Machines geht es jetzt tatsächlich darum, ich brauche eine virtuelle Maschine, die ich entweder lokal in einer eigenen Hyper-V-Umgebung aufbaue, dann nach Azure hochlade, dort ausführe oder aus einer Gallery mir ein vorgefertigtes Image von Microsoft nehme, das wird dann in mein Blob Storage kopiert und von dort aus ausgeführt. Ja. Die Spielart, unten haben wir schon die Betriebssysteme, wenn ich auf Linux angewiesen bin, dann bin ich Stand heute noch auf Virtual Machines festgelegt, alle anderen haben Windows als Unterbau. Hier ein kleiner Hinweis, auch hier wieder, ich hatte es schon gesagt, Malte Lantin hat über Websites genauer gesprochen heute, also wer sich den Workflow von Websites genauer anschauen möchte, wie das aussieht mit der Skalierung, der Vortrag. Peter Kirchner, das ist jetzt mal ein Vortrag, der tatsächlich nach diesem hier stattfinden wird, wird auf das Thema Web-APIs und Mobile Services zurückgreifen oder die genauer sich anschauen. Mobile Services ist letztlich etwas, was auf den Websites-Framework aufsetzt und was es einem sehr einfach möglich macht, für mobile Anwendungen verschiedenster Plattformen, also iOS, Android, Xamarin, Windows Phone, Windows, Backend-Services bereitzustellen. Authentifizierung, Benachrichtigung und so weiter. Sehr, sehr cooler Service. Würde jetzt den Vortrag hier komplett sprengen, wenn ich das jetzt hier auch noch genauer aufführe. Deswegen hier der Verweis auf Peter Kirchners Vortrag. Das vielleicht noch zum Thema Größenoptionen, Skalierbarkeit. Wir haben es heute auch in der Keynote schon gehört, es gibt seit Oktober jetzt auch neue Größenoptionen für VM-Instanzen. Die D-Serie ist jetzt auch tatsächlich jetzt schon auswählbar. Die G-Serie kommt im Laufe des Jahres, also bis Ende des Jahres. G an der Stelle die Kurzform für Godzilla, weil man irgendwann dachte, Riesenmaschinen. Wahrscheinlich, wenn man den Vortrag in 5 Jahren hört, sagt man, naja, gut, geht auch noch größer, aber ich glaube, mit 32 Kernen und einem halben Gig RAM ist man schon sehr gut unterwegs, alles SSD-basiert. Also sehr cool hier, G-Serie, wie gesagt, noch nicht jetzt auswählbar, aber angekündigt für das restliche Jahr. Ich habe hier mal eine Tabelle mitgebracht, die so ein bisschen vergleicht diese drei Ausführungsoptionen, Websites, Cloud Services, Virtual Machines und wo man schon recht schnell auch sieht, anhand der eigenen Anforderungen, welche Ausführungsoption eigentlich die wichtige ist. Also immer wenn man da sieht, es ist nur ein Haken in irgendeiner Zeile, zum Beispiel Linux als Gastbetriebssystem, dann ist man halt bei virtuellen Maschinen. Aber ansonsten wäre meine Empfehlung immer schauen, dass man möglichst weit links ist, also immer als Default erstmal sagen, ich probiere es mal mit Websites, wenn mir die nicht ausreichen, wie schaut es mit Cloud-Services aus und erst wenn die auch nicht ausreichen, dann die Virtual Machines, weil einfach je weiter ich nach links gehe, desto komfortabler wird es, desto mehr übernimmt einen im Prinzip die Umgebung. Die Cloud-Services werden an der Stelle so ein bisschen in die Zange genommen, natürlich von den Virtual Machines und den Websites. Die Websites sind wirklich stetig weiterentwickelt worden. Also wir haben jetzt seit diesem Jahr auch Staging- und Production-Umgebungen in den Websites. Das war früher nur den Cloud-Services vorbehalten. Wir haben Java-Support auch in den Websites inzwischen drin. Das heißt, ich kann wechseln zwischen einem Internet-Information-Server und einem Tomcat- oder Jetty-Server. Das heißt, es ist sehr gut möglich. Was ich sehr interessant finde, was jetzt auch angekündigt ist, beziehungsweise jetzt auch verfügbar ist, ist die Virtual Network Unterstützung in Websites. Das war bisher ja auch Cloud Services und Virtual Machines vorenthalten. Das heißt, die Möglichkeit von einer Azure-basierten Website eine VPN-Verbindung in ein eigenes Rechenzentrum zu machen, geht jetzt auch in Websites. Das war mit einer der Hauptgründe, warum Leute nicht Websites genommen haben, sondern Cloud Services bisher. Wie gesagt, jetzt auch in den Websites drin. Das heißt, die sind schon recht mächtig. Was ich jetzt hier nicht drin stehen habe, ist noch dieser Webjobs-Support. Also den hatte ja Malte Lantin in seinem Vortrag auch noch aufgezeigt. Das heißt, die Möglichkeit, Hintergrundprozesse auszuführen, ist jetzt in Websites drin, übernimmt viele der Aufgaben, die bisher bei Cloud-Services den Worker-Roles vorbehalten waren. Also die Websites wären richtig, richtig cool und wie gesagt, sollten eigentlich so Default sein, wenn man sich überlegt, welche Ausführungsoption eigentlich die sinnvollste ist. Schauen wir uns die Cloud-Services mal ein bisschen genauer an. Worum geht es eigentlich bei Cloud-Services? Eigentlich Cloud-Services ist die Möglichkeit, komponentenbasierte Anwendungen in einer paketierten Form bereitzustellen. Das heißt, meine Entwicklungsumgebung, sei es jetzt Eclipse, wenn man irgendwie eher auf Java unterwegs ist oder Visual Studio natürlich, baut mir ein Anwendungspaket zusammen. Dieses Anwendungspaket wird unter der Haube in Blob Storage hochgefahren. Also hier mal eingezeichnet, hier die Entwicklungsumgebung wird in den Blob Storage hochgeladen, also dieses Deployment-Paket. Und dann schaut sich Azure an, okay, aus welchen Komponenten besteht denn meine Anwendung? Sind da Webrollen, Worker-Roles, was ist denn da alles so definiert? Sind Virtual Machines drin? Und je nachdem, was in der Definition meines Cloud-Services drinsteht, wird dann aus einem, unter der Haube ist es auch so eine Art Galeriekonzept, wird ein Image aus Azure verwendet und mit den jeweiligen Installationspaketen, die im Deployment-Paket drin sind, verschmolzen und dann hier zur Ausführung gebracht. Wird jetzt eine solche VM, letztlich werden dann VMs hochgefahren, also virtuelle Maschinen, wird aus irgendeinem Grund es notwendig, dass diese VM gereimaged wird, weil zum Beispiel ein Security-Pack eingespielt wird oder was auch immer, oder es gab tatsächlich mal einen Hardware-Ausfall oder so, dann beginnt der Prozess von neuem. Das heißt, Azure nimmt wirklich wieder ein nacktes Image, installiert das Deployment-Paket rein und führt das Ganze dann als Web- oder Worker-Role aus. Das ist der große Unterschied zu virtuellen Maschinen. Bei virtuellen Maschinen ist es so, wenn ich eine virtuelle Maschine definiere, dann wird mir aus einer Galerie oder ich habe selber in einer Hyper-V-Umgebung lokal mir eine VM zusammengebaut, wird hochgeladen und in den Blob-Storage abgespeichert und von da an wird diese VM direkt aus dem Blob-Storage ausgeführt. Das führt dazu, dass wenn hier in dieser VM irgendwie ein Ausfall ist oder ein Patch notwendig wird oder was auch immer, dann kann ich die wieder aus dem Blob-Storage ausführen. Das heißt, Änderungen, die sich zur Laufzeit ergeben, bleiben bei virtuellen Maschinen erhalten, bei Web- und Worker-Roles werden die verworfen. Das heißt, wenn ich zur Laufzeit in so eine Web- und Worker-Role-Instanz per Remote-Desktop mich einwähle und dort irgendwie was reininstalliere zum Beispiel, dann geht das verloren, weil am Ende des Tages, wenn das ein Re-Image notwendig wird, und das ist normalerweise so, einmal im Monat kann das schon passieren, wird dieser Prozess von Neuem angestoßen. Das heißt, alle Änderungen, die hier oben mal drin waren, werden im Prinzip überschrieben durch das Mergen hier von Deployment-Informationen und dem Role-Image. Und das ist ganz, ganz wichtig hier, das zu beachten. Das ist nämlich der Hauptgrund oder einer der Hauptgründe, warum sich manche für virtuelle Maschinen entscheiden, weil die sagen, ich möchte da was nachträglich reininstallieren können und es soll alles persistent sein. Mich stört es, dass die virtuelle Maschine tendenziell zurückgesetzt wird. Wenn Sie jetzt in ASP.NET unterwegs sind, wie auch immer, und die Persistenz ohnehin in der SQL-Datenbank machen, dann ist das kein Drama, weil die Sachen ja nicht in dieser Rolle selbst gespeichert werden, sondern irgendwo außerhalb, in einem SQL-Database zum Beispiel, Table-Storage, Blob-Storage, wo auch immer. Das heißt, es macht nichts. Man erhält dafür aber die Möglichkeit, jederzeit den Cloud-Service in einen sauberen Stand zu setzen, indem man nämlich einfach sagt, okay, baue mir nochmal den Cloud-Service neu aus, aus Role-Image und Deployment-Paket und alles läuft wieder wie am ersten Tag. Also das ist schon ein sehr, sehr guter Vorteil. Schauen wir uns mal an, wie es im Prinzip aussieht, wenn ich einen Cloud-Service entwickle oder eine bestehende Anwendung vielleicht in einen Cloud-Service konvertieren möchte. So, und das ist der Moment, wo ich ein bisschen bedauere, nicht doch auf eine kleinere Auflösung gegangen zu sein, aber gut, wir schaffen das. Einfach, wenn man sich das Azure SDK installiert hat, neues Projekt anlegen und hat dann hier den Punkt Cloud, kann auf Azure Cloud Service gehen, OK klicken, bekommt dann so einen kleinen Dialog, wo man sich jetzt Rollen auswählen kann. Also man kann jetzt hier Web-Roles, Worker-Roles und so weiter auswählen, die erstmal kaum eine Funktionalität bieten. Die Worker-Role letztlich implementiert nur eine Endlosschleife. Können jetzt mal eine auswählen, eine Web-Role nehmen wir hier auch mit rein. OK klicken. Jetzt müssen wir für die Web-Role noch sagen, auf welcher Technologie soll jetzt dieses Frontend implementiert werden. Und na, gleich sollte noch der, genau, dann sage ich hier zum Beispiel MVC und das war's. Na, wo haben wir's denn? Ja, ich werde gleich ein bisschen ranzoomen. Ja. Also im Moment war noch nicht wahnsinnig spektakulär, er baut jetzt an der Seite hier die Solution auf und wir schauen uns das gleich ein bisschen größer an. So. Drei Sachen, oder wir sehen jetzt in der Solution, gehen wir mal hier rein, sehen wir, dass die Solution hier drei Projekte enthält. Wir haben einmal Azure Cloud Service, das ist sozusagen der Konfigurationsteil und dann haben wir ein Projekt für die Web-Role und ein Projekt für die Worker-Role. Wenn wir das mal aufklappen, hier in die Worker-Role reingehen, dann sehen wir, dass die sehr, sehr simpel aufgebaut ist. Eigentlich implementiert die nur eine Klasse, und zwar hier Worker-Role-CS. Wenn wir gleich mal reinschauen, dann sehen wir, das ist im Prinzip eine Endlosschleife. Ja, und in dieser Endlosschleife kann so eine Worker-Role zum Beispiel eine Nachricht aus einer Queue auslesen, irgendeinen Prozess durchführen und dann vielleicht eine Bestätigung irgendwo hinschicken. Also die Worker-Role relativ simpel aufgebaut. Die Web-Role, wenn wir uns die mal anschauen, sieht sie schon, ja, gehen wir ein bisschen raus, sieht schon auch vertraut aus. Und tatsächlich ist eine Web-Role eigentlich nichts anderes als ein klassisches Web-Projekt, also eine Web-Anwendung. Auch hier mit ja, Web-Config, mit Web-Role-CS und so weiter. Also hier, ich hatte ja MVC ausgewählt, das heißt, diese ganzen Model-View- und Controller-Verzeichnisse sind da. Also ich muss mit der Web-Role gar nichts Spezielles lernen. Es ist ein ASP.NET-Projekt. Wenn ich mal, gehen wir mal kurz in dieses Konfigurationsprojekt, dann sehen wir auch, gehen wir mal hier rein und zoomen auch mal rein. So, auch hier, ich habe einige Dinge, die ich einstellen kann in dieser Web-Role. Ich kann einstellen, wie viele Instanzen sollen später dann, wenn ich es deploye, ausgeführt werden. Welche VM-Größe möchte ich wählen? Da haben wir eben genau die Sie vielleicht aus Azure schon kennen, Small, Medium, Large und so weiter, die A-Instanzen, die D-Instanzen und in Zukunft eben auch die G-Instanzen. Dann haben wir hier einige Settings, die wir noch vornehmen können. Endpunkte kann ich aufmachen. Bei Web-Roles ist immer Port 80 offen. Ich kann Local Storage definieren, das heißt, wenn meine Rolle auch auf die lokale Platte irgendwie was schreiben können soll, wobei das dann instanzenspezifisch ist, dann kann ich hier Local Storage konfigurieren, Zertifikate hochladen. Und Caching kann ich hier einstellen. Caching ist sehr, sehr interessant. Ich hatte ja vorhin gesagt, es gibt einmal diesen Redis Cache, das ist letztlich ein zentral bereitgestellter PaaS-basierter Caching-Service. Wenn ich hier auf Caching gehe, dann kann ich in meinen Rolleninstanzen einen bestimmten Prozentsatz an meinen Ressourcen, wenn ich das mal mache, für Caching-Zwecke reservieren. Das heißt, in meinen Rolleninstanzen, in diesen VMs, kann ich sagen, okay, 30% meines Speichers möchte ich für Caching-Zwecke verwenden. Und wenn ich jetzt mehrere Instanzen habe, wird in jeder Instanz eben 30% des Speichers bereitgestellt. Es gibt auch die Möglichkeit, hier ist es jetzt ausgegraut, weil es eine Web-Role ist, dass ich Dedicated Roles hinzufüge. Das heißt, die komplette VM ist dann nur für Caching-Zwecke da. Also In-Role-Cache, wie er genannt wird, ist auch noch ein sehr, sehr cooles Feature, auf das ich jetzt aber leider auch nicht genauer eingehen kann, aber dass man es im Hinterkopf hat, eigentlich bei Cloud-Services zwei Varianten an Caches. Einmal den Redis-Cache, der ohnehin allen Services zur Verfügung steht, oder eben dieser In-Role-Cache. So, wer eine bestehende Anwendung hat, machen wir hier nochmal eine Anwendung auf und vielleicht eine ganz klassische ASP.NET-Anwendung hat, legen wir da auch mal ein neues Projekt an, Und ich gehe hier rein unter Web, ASP.NET, Web-Anwendung. Okay, auch hier MVC. Und wer sich überlegt, okay, eigentlich, ich habe auch Hintergrundprozesse, vielleicht ist so eine Worker-Role, würde mir auch ganz gute Dienste bieten und ich möchte jetzt meine Anwendung mal in Richtung Cloud-Services migrieren, bisher setzt man vielleicht auf Websites, dann ist die Migration hin zu einem Cloud-Service denkbar einfach. Auch hier, ich schaue mal, dass ich es ein bisschen größer kriege, rechter Mausklick auf das Projekt und der Punkt Convert, dann sieht man hier Convert to Microsoft Azure Cloud Service Project. Was dann passiert ist, dass es im Prinzip die Web-Anwendung umgebaut wird in einen Cloud-Service. Es kommen die Konfigurationsprojekte dazu und die Solution wird entsprechend erweitert. So. Okay, auch hier nochmal reingezoomt. Das heißt, die Web-Anwendung, die vorher nichts spezifisch Cloud-mäßiges hatte oder nichts Azure-spezifisches hatte, ist jetzt erweitert worden. Es ist dieses Konfigurationsprojekt dazugekommen. Da kann ich jetzt wieder Instanzenanzahl einstellen, Instanzgröße einstellen, Konfiguration vornehmen. Und hier ist auch nochmal eine interessante Geschichte. Ich kann hier einmal eine Cloud-Konfiguration definieren, eine lokale Konfiguration definieren. Das heißt, wenn ich den Cloud-Service lokal ausführe und lokal teste, das geht, indem ich nämlich einen Emulator verwende und den Emulator verwende ich jetzt nicht mit dieser Anwendung, sondern mit einer, auf die ich jetzt dann nachher noch etwas genauer eingehen möchte. Das ist jetzt eine Anwendung, die Sie sich auch von der Azure Homepage runterladen können. Das nennt sich Contoso Ads. Das ist eine Anwendung, die aus zwei Rollen besteht, einer Web-Role, die ein Frontend implementiert und einer Worker-Role und wir sehen uns das Ganze mal in dem Emulator an. Wenn ich das Ganze einfach ausführe. Dieser Emulator ist unten, also es ist tatsächlich ein bisschen klein, über dieses blaue Windows-Icon zu sehen. Den mache ich mal auf. Und wenn man den startet, dann sehen wir hier die Konsolenausgaben dieser beiden Rollen. Also muss man jetzt nicht wissen, was da, also die loggen halt irgendwie gerade die Statusinformationen. Vorne ist die Web-Anwendung hochgefahren. Hier muss ich jetzt tatsächlich ein bisschen runter zoomen. Das heißt, diese Anwendung, die ich ein bisschen gepimpt habe, also ich habe noch ein paar weitere Funktionen eingebaut, aber von der Grundfunktionalität können Sie die sich runterladen, ist verlinkt von www.azure.com. Das ist eine Anwendung, dort habe ich verschiedene Kategorien an Anzeigen. Wenn ich eine neue Anzeige erstelle, gehe mal hier auf Create Ad und sage, ja, Test, Preis kann ich angeben, was möchte ich, Test. Kann er noch ein Bild hinzufügen? Ich nehme ganz gerne eins von denen hier. Genau, Kategorie, kostenloses Zeug, Telefonnummer. Ich lege das Ganze an und wenn es angelegt wird, dann wird die Worker-Role aktiv und konvertiert mir jetzt dieses Bild, also dieses JPEG ist relativ groß, konvertiert mir in eine Thumbnail. Ja, mehr macht die Worker-Role nicht. Wie kriegt sie das mit? Vielleicht zeige ich doch ganz kurz das Architekturbild. Letztlich diese Anwendung bekommt die Requests über den Azure Load Balancer, die Web-Role implementiert das Frontend, schreibt die Meta-Informationen in eine SQL-Datenbank, schreibt einen Verarbeitungsauftrag in eine Azure Queue und aus dieser Queue liest die Worker-Role die Informationen aus, hallo, es ist ein neues Bild da, konvertiert mir das in den Thumbnail und macht diesen Thumbnail dann verfügbar. Schauen wir uns mal kurz das Ergebnis an. Also wir hatten gerade hier das Frontend, also hier war noch kein Thumbnail drin. Wenn ich jetzt einfach einen Refresh mache, sehen wir, jetzt ist das Thumbnail da und wenn ich auf die Details gehe, dann sehe ich das Bild in groß. Also es ist jetzt tatsächlich nicht gezoomt, sondern das ist jetzt das Originalbild und in dieser Tabelle ist halt so ein Thumbnail von irgendwie 80x80 Pixel, glaube ich, ist es an der Stelle. Also jetzt kein Rocket Science, diese Anwendung, aber die zeigt schon recht schön, wie Web- und Worker-Roles miteinander kommunizieren können und kann man sich schon ein bisschen was abschauen aus dieser Anwendung. Ja? Ist jetzt lokal ausgeführt und durch diese lokale Konfiguration ist festgelegt, dass die Speicherung tatsächlich in eine lokale Datenbank geht, also die hier auf dem Rechner ist, die Queue lokal verwaltet wird, wird alles durch das Azure SDK installiert, diese lokale Umgebung. Wenn ich es dann aber in die Cloud deploye, möchte ich es natürlich in den Cloud-Speicher haben, also in Azure Blob Storage die Bilder drin haben, in Azure SQL Database die Meta-Informationen und so weiter. Wenn ich das Ganze deploye, ich schließe das Ganze mal und halte auch mal hier das Debugging an. Deployment, einfach rechte Maustaste und auf Publish klicken. Auch da ein bisschen größer. Wenn man das erstmalig macht, muss man verschiedene Einstellungen vornehmen, die hier einfach zusammengefasst sind. Also wenn man hier mal reinschaut, also man kann halt sagen, okay, welche Bildkonfiguration möchte ich haben, welche Service-Konfiguration möchte ich, also Cloud oder Lokal zum Beispiel haben. Und das wird dann, wie gesagt, hier zusammengefasst. Hier wird auch angegeben, dass es über einen Storage-Account läuft. Das heißt, das Visual Studio paketiert jetzt die Anwendung, die beiden Rollen, schiebt es in den Blob-Storage und von dort aus findet die Installation statt. Azure erkennt, aha, da ist eine Web-Role, da ist eine Worker-Role. Von jeder soll eine Instanz ausgeführt werden. Also der Einfachheit halber mache ich es jetzt mit einer Instanz jeweils. Fährt die entsprechenden VM-Images hoch und bringt das Ganze zur Ausführung. So. Dauert in der Regel ähnlich lange wie das Setup von virtuellen Maschinen. Das heißt, würde ich jetzt hier ein Deployment anstoßen, würde es so 5 bis 8 Minuten brauchen. Jetzt geht es ein bisschen schneller, weil ich einen Upgrade-Prozess fahren kann, dass die VMs nicht komplett neu aufgesetzt werden. Was es damit auf sich hat, da möchte ich gleich noch genauer drauf eingehen. Und zwar gehen wir da einfach in die Präsentation zurück. So, was haben wir gesehen? Ich habe Ihnen gezeigt, wie man eine ASP.NET-Anwendung in die Cloud migrieren, in den Cloud-Service migrieren kann. Wenn Sie von einer virtuellen Maschine auskommen, ist der Prozess machbar, aber ein bisschen aufwendiger, weil dann geht es tatsächlich darum, dass Sie sich die VM genau anschauen, wie ist eigentlich Ihre Ausgangskonfiguration, und wenn Sie bestimmte Frameworks brauchen, die installiert werden sollen, die vorinstalliert werden sollen in so eine Web- oder Worker-Role, dann müssen Sie die mit in dieses Deployment-Paket paketieren. Das kann Ihnen Visual Studio übernehmen. Und Sie können auch sogenannte Startup-Tasks ausführen, die dann beim Hochfahren einer VM jedes Mal ausgeführt werden. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel Java ausführen, unser Eclipse-Plugin, was wir bereitstellen, kann das übernehmen, dass zum Beispiel ein Tomcat-Server mitpaketiert wird, ein entsprechender Startup-Task definiert wird, der automatisch beim Hochfahren immer diesen Tomcat installiert und dann eben die Java-Anwendung ausführt. Und analog ist es natürlich in unserer Technologiewelt, also Microsoft-Welt, wenn Sie da irgendein Framework, irgendeine Library brauchen, die müssen Sie eben mitpaketieren. Ist ein bisschen aufwendiger, aber wie gesagt, Sie kriegen dann dafür eben dieses automatische Patching. Das ist vielleicht noch eine Info, die wir nochmal kurz in Visual Studio, gehen wir nochmal da kurz rein, und wenn wir hier in die Web-Role-Konfiguration zum Beispiel reingehen, ich zoome es gleich raus, ich muss nur mal gucken, wo es, ne, es ist, glaube ich, ist es in der Config? Also das Gastbetriebssystem, das ist in der Dev-Datei, ist es. Dort ist eigentlich das Image hinterlegt. Bitte wo? Oben rechts zu sehen. Ah ja, genau, doch, ja, doch, tatsächlich. So, hier ist eingestellt, dass ich eine bestimmte Gastbetriebssystemfamilie haben möchte, und die Version, wenn ich hier einen Stern angebe, und das ist die Voreinstellung, heißt, ich möchte immer auf der aktuellsten Version sein. Das ist dokumentiert, welche Gastbetriebssystemfamilie hinter welcher Nummer steht. Also 4 ist jetzt zum Beispiel Windows Server 2012 R2, und wenn da ein Stern steht, dann habe ich die Gewähr, dass mein Gastbetriebssystem immer auf der neuesten Version bleibt. Und sowas kriege ich zum Beispiel bei Virtual Machines nicht, da muss ich selber meine Patches einspielen und so weiter. Also was durchaus ein aufwendiger Prozess sein kann. So, Entwicklung und Debugging. Also Debugging muss ich jetzt nicht mehr zeigen, also in der lokalen Umgebung geht es sowieso. Wenn ich Remote Debugging machen möchte, kann ich das über die Konfiguration einschalten, sodass ich mich dann gegen einzelne Instanzen connecten kann und dort debuggen kann. Stellt sich jetzt die Frage, wie kann ich so eine Anwendung überwachen, und wie sieht es mit Deployment und Upgrade zum Beispiel aus? Überwachung, gibt es mehrere Möglichkeiten. Bei Skalierung gehe ich ganz kurz drauf ein. Es gibt ähnlich wie bei Websites Autoskalierung. Sie können hochfahren, die Maschinen größer machen. Sie können das Ganze automatisieren, sagen, in Abhängigkeit von der CPU-Auslastung zum Beispiel, wollen Sie hochskalieren oder wieder runterskalieren. Geht alles über das Portal bzw. Konfiguration. Überwachung, natürlich ein interessantes Thema. Sie geben ja irgendwie Code aus der Hand. Es ist irgendwie in Azure und jetzt wollen Sie wissen, okay, lebt mein Service noch? Funktioniert er denn? Es gibt immer die Möglichkeit bei Cloud-Services, anders als jetzt zum Beispiel bei Websites, sich per Remote-Desktop auf eine Instanz draufzuschalten und genau zu gucken, was läuft da gerade, wie hoch ist die CPU-Auslastung und so weiter. Damit haben Sie allerdings nur Zugriff auf jeweils eine Instanz. Wenn Sie jetzt 5 Worker-Role-Instanzen und 4 Web-Role-Instanzen haben, müssten Sie auf jede einzelne draufgehen und schauen, wie es geht. Ist natürlich A, umständlich und B, eigentlich nicht sinnvoll, das so zu tun. Deshalb gibt es die Möglichkeit, Azure Diagnostics zu verwenden. Diagnostics ist eine Möglichkeit, wie Sie Ihre Web- und Worker-Roles so konfigurieren können, dass Sie Ihre Diagnose- und Statusinformationen in Table- und Blob-Storage regelmäßig schreiben. Also Sie cachen, also speichern es zwischen in den Instanzen und in regelmäßigen Abständen, die konfigurierbar sind, können Sie Sachen in die Cloud schreiben lassen. Auch das lässt sich in zumindest Diagnostics 1.0 lässt sich das hier konfigurieren. Gehen wir mal in die hier rein. Und wenn man hier auf Enable Diagnostics geht, also diesen Haken setzt und dann zum Beispiel sagt Custom Plan, dann kann man hier sagen, okay, was soll denn eigentlich alles gelockt werden und wie oft soll es gelockt werden? Was möchte ich mit meinen Event-Logs machen? Brauche ich System und Security und so weiter? Wie schaut es mit meinen Performance-Countern aus und so weiter? Damit konfiguriere ich dann, wenn ich das mit OK bestätige, meinen Cloud-Service so, dass er eben genau diese Informationen regelmäßig rausschreibt. Es gibt jetzt eine neuere Version von Azure Diagnostics, die ein bisschen aufwendiger zum erstmaligen Setup sind, also muss man PowerShell-Skript und so weiter aufsetzen. Vom Funktionsumfang bietet es Vergleichbares wie diese Variante hier. Man hat dann nur den Vorteil, dass diese Diagnoseinformation zur Laufzeit übers Portal konfiguriert werden kann. Also wenn ich in so einen Cloud-Service reingehe, dann kann ich über, zum Beispiel wenn ich in Contoso Ads reingehe, dann kann ich hier über die Konfiguration sagen, wie ausführlich soll mein Monitoring sein. Also möchte ich es minimal haben, verbose, welche Arten von Logging-Informationen möchte ich rausschreiben. Das ist also auch eine coole Möglichkeit. Und wenn man dann die Logging-Informationen geschrieben hat, kann man zum Beispiel in Visual Studio, wenn man hier den Server Explorer mit Azure verschaltet hat, in den Storage reingucken. Ups, eigentlich hatte ich ihn konfiguriert gestern. Contoso Ads nehmen wir mal mit rein, okay. Und kann dann zum Beispiel in die Tables reingehen und in die wird dann reingeschrieben zum Beispiel die Logging-Information. Also auch hier, ich erspare uns jetzt, dass wir das jetzt vorlesen oder durchlesen, was da drin steht, aber Logging-Information steht hier drin und ich sehe dann quasi, was Sache ist. Diagnostics arbeitet zeitverzögert, das heißt in regelmäßigen Zeitabständen werden Dinge in den Table Storage oder Blob Storage rausgeschrieben. Wenn ich Online-Zugriff auf die Instanzen haben möchte, habe ich noch einen weiteren Weg, dann kann ich zum Beispiel den Servicebus zweckentfremden, in Anführungszeichen, aber auf den möchte ich nachher genauer eingehen, um online quasi mir einen Status über meine Instanzen zu holen. Ja? Also Servicebus. Azure Diagnostics, gut, habe ich jetzt gerade gezeigt. So. Wenn ich jetzt mit so einem Cloud-Service arbeite, viele Dinge, ich liste jetzt mal hier auf, weil es häufig vergessen wird, Affinity Groups. Ein Cloud-Service, der aus mehreren Rollen und Komponenten besteht, also jetzt nicht nur Web- und Worker-Roles, sondern vielleicht auch irgendwie Storage irgendwo, eine SQL-Datenbank und so weiter. Die Gesamtanwendung macht ja mehrere Komponenten aus. Und über Affinity Groups kann ich Azure einen Hinweis darauf geben, hallo, diese Ressourcen gehören irgendwo zusammen. Das heißt, würde ich das nicht angeben, würde Azure beliebig im Prinzip in einem Rechenzentrum meiner Wahl die Ressourcen verteilen. Über Affinity Groups kann ich Azure veranlassen, diese Ressourcen zusammenzuführen, also möglichst nahe zusammen im Rechenzentrum zu halten. Ja? Also auf jeden Fall das nutzen. Ich habe hier 2 Screenshots nur mitgebracht. Ich kann einmal eine Affinity Group einrichten oder definieren, sagen, in welchem Rechenzentrum die zur Anwendung kommen soll. Und wenn ich dann weitere Ressourcen, wie zum Beispiel einen Cloud-Service anlege, dann beziehe ich diesen auf eine Affinity Group und dann weiß Azure, okay, der gehört jetzt zu dieser Gesamtanwendung. Und wenn ich dann einen Storage-Account anlege, sage ich auch, gehört auch dieser Affinity Group an, nehme den da auch mit rein. Fault- und Upgrade-Domains, ein sehr interessantes Thema, dessen man sich bewusst sein muss, wenn man so ein bisschen das verstehen möchte, was eigentlich unter der Haube passiert. Wenn ich einen Cloud-Service habe oder auch eine virtuelle Maschine habe und von dieser nur eine Instanz laufen lasse, also von der Web-Role und der Worker-Role nur eine Instanz laufen habe, wird mich Visual Studio oder auch das Portal warnen, dass dann für diese Instanz keine SLAs gelten. Ja, SLAs, also Service Level, gelten erst ab 2 Instanzen, weil nur dann Azure die Möglichkeit hat, zum Beispiel eine Instanz zu warten, runterzufahren, neu aufzusetzen, ohne ohne den Gesamtservice offline nehmen zu müssen. Deshalb hat Azure einen Mechanismus eingebaut, dass mit wachsender Zahl an Instanzen die Instanzen auf Racks verteilt werden. Das heißt, bis zu 5 Racks kommen zum Einsatz, wo die Instanzen verteilt werden und jeweils die Instanzen eines Racks bilden eine Fault Domain. Das heißt, wenn da in dem Rack irgendwie der Strom ausfällt und so weiter, sind halt alle Instanzen in diesem Rack weg, aber dafür läuft das andere weiter. Die Abbildung ist jetzt nicht ganz korrekt, weil tatsächlich würden, wenn ich 4 Instanzen von einer Webroll habe, diese auf 4 Fault Domains verteilt. Wenn Upgrades gefahren werden oder In-Place-Upgrades, das heißt, es werden bestehende Instanzen verwendet und in die wird neuer Code eingespielt, dann geht Azure her und macht das pro Fault-Domain, beziehungsweise bildet hier sogenannte Upgrade-Domains. Das heißt, Upgrade-Domains sind innerhalb einer Fault-Domain jeweils die Instanzen, die zu einer Rolle gehören. Das heißt, Azure geht her und upgradet der Reihe nach. Azure nimmt nicht alle Instanzen runter und aktualisiert sie, sondern nimmt erst die eine Upgrade-Domain runter, aktualisiert die, nimmt dann die andere runter und aktualisiert die. Und das führt dann zu einem folgenden Effekt, wenn man diesen wählt für sein Upgrade. Nehmen wir an, wir haben 4 Instanzen von einer bestimmten Rolle, ja, die durch den Load Balancer eben angesprochen werden. Dann geht Azure jetzt her, beziehungsweise der Fabric Controller nimmt eine Upgrade-Domain runter, aktualisiert die, fährt sie wieder hoch und macht es der Reihe nach, bis dann eben alle aktualisiert sind. Das hat den Vorteil, der Service bleibt immer online und das ist durchaus ein komplexer Prozess. Wenn ich also auf Virtual Machines setze für meine Anwendung und ich würde das nachbauen wollen, wäre das schon relativ aufwendig. Aber der aufmerksame Zuseher erkennt schon, was das Problem sein kann, nämlich diese Situation hier, wo ich tatsächlich 2 unterschiedliche Versionen durch den Load Balancer ansprechen kann, was jetzt natürlich für irgendeine Banking-Anwendung oder wenn ich irgendwie Datenmodelländerungen habe, schon eine Herausforderung ist, wenn man diese Situation oder dieses Vorgehen wählt. Aber wenn ich jetzt irgendwie einen Rechtschreibfehler in irgendeiner Webseite korrigieren möchte, dann ist es eigentlich egal. Ja, dann kann ich das durchaus in place so tun. Ein zweiter Weg, ähnlich wie die Websites, bieten auch Cloud-Services die Möglichkeit, eine Staging-Umgebung zu konfigurieren, was es mir dann ermöglicht, jetzt ein anderes Beispiel, ich habe nur 2 Instanzen, zu sagen, okay, ich bestücke erst meine Staging-Umgebung, dann lasse ich über einen VIP, sogenannten VIP-Swap, das kann ich über das Portal oder PowerShell machen, tausche ich im Load Balancer die Ausrichtung, also ob er jetzt auf Version 1 oder 2 geht und kann dann die jeweils alte dann runterfahren, nachdem ich meine Tests, die ich vielleicht noch machen wollte, gemacht habe. Hier habe ich den Vorteil, es ist immer nur genau eine Version online. Den Nachteil, den ich mir dadurch erkaufe, ist allerdings, dass ich während eines solchen Upgrades halt die doppelte Anzahl von Instanzen am Laufen habe und damit eben auch doppelte Kosten. Das heißt, hier bitte nicht vergessen, wenn man diesen Weg wählt, dann auch die Staging-Umgebung, die dann die alte Version ja enthält, auch runterzufahren, weil die kostet im Prinzip genau das gleiche wie die Produktionsumgebung. So, jetzt haben wir uns die Compute Services angeschaut. Jetzt möchte ich in der verbleibenden Restzeit des Vortrages noch ein bisschen was zu Integration Services sagen, also zu dieser obersten Schicht, wo es darum geht, wie optimiere ich den Datentraffic zwischen Cloud und meinen On-Premise oder lokalen Ressourcen. Content Delivery Network, Traffic Manager und Service Bus gehe ich gleich drauf ein. Notification Hub ist ein Service, womit ich Notifications an Clients verschicken kann, also an Apple-Devices, Android-Devices, Windows-Devices. Event Hub haben wir heute in der Keynote schon gesehen, eine Möglichkeit, sehr, sehr viele Signale von verschiedenen Endgeräten einzusammeln, effizient zu verarbeiten durch verschiedene oder eine größere Anzahl von verarbeitenden Komponenten. Und die BizTalk Services, eine Möglichkeit, Backend-Systeme über Adaptoren und so weiter anzusprechen. Alles Dienste, ja, über die man auch viel sprechen kann, aber jetzt im Rahmen der Zeit ist schwierig. Content Delivery Network ist ein sehr einfacher Service, der aber große Auswirkungen haben kann, nämlich das Content Delivery Network ermöglicht es mir, Inhalte, die ich im Blob Storage liegen habe, zu cachen und zwar an derzeit 24 weltweit verteilten Rechenzentren. Und das CDN sorgt dafür, dass jeder Anwender seine Inhalte aus dem jeweils nächstgelegenen Rechenzentrum ausgeliefert bekommt. Einsatzszenario: weltweite Bereitstellung statischer Inhalte zum Beispiel. und was man damit machen sollte oder machen kann. Hier eine Empfehlung, wenn Sie statische Inhalte haben, wie Bilder zum Beispiel, dann sollten die nicht von der Compute-Instanz, also nicht von der Webroll zum Beispiel, ausgeliefert werden. Wenn wir uns mal ganz kurz diese Beispielanwendung hier anschauen. Na, Maus. So, ich schaue sie mir jetzt mal aus der Cloud an. Da läuft sie nämlich auch. Und wir haben ja vorhin gesehen, die Homepage, die da zu sehen ist, enthält dreimal dieses Tulpenbild. Und sieht erstmal gleich aus, diese drei Bilder kommen aber aus drei verschiedenen Orten. Das erste Bild kommt tatsächlich von der Webroll. Das heißt, wenn wir hier nochmal kurz auf den URL schauen, hier, also hsettel-contoso@cloudup.net, das ist die URL. Das erste Bild, wenn ich mir hier die Properties anschaue, sehen wir auch hier hsettel-contoso@cloudup.net. Ja. Erstmal nichts dran auszusetzen, das Bild wird angezeigt, aber tatsächlich ist es ja so, wenn diese Seite aufgerufen wird aus dem Cloud-Service, finden tatsächlich zwei Requests statt. Der erste, um den HTML-Code zu bekommen, der zweite Request, um das Bild zu bekommen. Das heißt, eigentlich tut die Webroll etwas, wofür sie eigentlich viel zu leistungsfähig ist, sagen wir es mal so, also statischen Content ausliefern. Das heißt, eigentlich sollte ich erstmal im ersten Schritt mindestens dazu übergehen, die Inhalte aus Blob Storage auszuliefern. Ich habe jetzt dieses Bild auch mal in Blob Storage abgelegt und Blob Storage hat ja die Funktion, dass im Prinzip ich einen Webserver frei Haus noch mit dazu bekomme, nämlich jeder Blob hat eine Internetadresse, hier jetzt contoso@blob.core-windows.net. Das heißt, das zweite Bild kommt tatsächlich aus dem Blob Storage. Ja? Das heißt, würde ich alle meine statischen Inhalte in Blob Storage geben, müsste ich meine Webroll nicht damit belasten, das zu tun. Und das dritte Bild wird vom CDN ausgeliefert. Ja, ich weiß jetzt nicht, aus welchem Rechenzentrum, aber hat hier quasi den dritten Namen. Ja, ich habe konfiguriert, dass mein Content Delivery Network meinen Blob Storage quasi nochmal repliziert, cached, die Inhalte cached, sodass meine Webroll jetzt tatsächlich komplett entlastet ist. Also müsste ich noch das erste Bild rausnehmen. Das heißt, die ganzen Tulpenbilder würden nicht mehr von der Webroll ausgeliefert werden müssen. Ja, wäre ich jetzt in den USA, hätte ich hier jetzt wahrscheinlich noch ein anderes Rechenzentrum, was mir dieses Bild ausliefert, als es jetzt hier ist. Hier ist es wahrscheinlich, ja, könnte ich mir vorstellen, Dublin oder Amsterdam, was mir dieses Bild ausliefert. Ja, also wichtig, CDN einsetzen. Traffic Manager, auf den ist der Malte Lantin in seinem Websites-Vortrag schon etwas eingegangen, hier nochmal in aller Kürze. Der Traffic Manager tut im Prinzip Ähnliches wie das Content Delivery Network, nur für Services. Das CDN repliziert mir Inhalte, die ich im Blob Storage liegen habe. Beim Traffic Manager ist es jetzt so, hier ermöglicht mir der Traffic Manager mehrere Service-Instanzen laufen zu haben. Das heißt, nicht nur in einem Rechenzentrum meinen Cloud-Service zu deployen, sondern in mehreren. Und seit kurzem, seit diesem Jahr, ist es sogar möglich, den Service lokal zu betreiben. Also jetzt im Falle von Cloud-Services nicht, weil Cloud-Services gehen lokal nicht, aber hätte ich jetzt eine Website zum Beispiel, die kann ich auch lokal betreiben. Das heißt, über den Traffic Manager ist es möglich, globales Load Balancing umzusetzen. Ich verteile Traffic anhand von Policies, ja, auf mehrere Service-Instanzen, die ich jetzt in mehreren Azure-Rechenzentrum oder einem lokalen Rechenzentrum oder bei einem Hoster ein Rechenzentrum nehmen kann. Das heißt, ich registriere beim Traffic Manager eine Reihe von URLs und sage dem Traffic Manager dann entweder, verteile mir den Traffic nach Leistung. Das heißt, der Traffic Manager schaut, was ist von dem jeweiligen Aufrufer das am effizientesten erreichbare Rechenzentrum oder welche Instanz ist am effizientesten erreichbar. Das macht er anhand von statistischen Leistungsdaten. Soll Failover realisiert werden, das heißt, ich habe eine Liste, ein Ranking und defaultmäßig wird die Nummer 1 genommen. Wenn die ausgefallen ist, was durch die Monitoring-Komponente realisiert wird, das heißt, der Traffic Manager weiß, welche Service-Instanzen sind da und welche nicht, dann nimmt er die zweite oder die dritte und bei Round Robin wird es Reihe umverteilt. Durchaus interessant für Fallback-Szenarien, also dieser Failover-Mechanismus. Es gibt viele Kunden, die betreiben den Service erstmal in-house, weil sie sagen, das ist, ja, irgendwie ist mir Cloud, naja, nicht ganz so geheuer. Ich betreibe es mal vorsichtshalber in-house, aber wenn in-house ausfällt oder nicht erreichbar ist, weil meine Internetverbindung vielleicht irgendwie down ist, dann soll auf Azure noch eine entsprechende Umgebung zum Einsatz kommen und das kann man über den Traffic Manager sehr einfach realisieren. So, wenn es um Integration von Azure und lokaler IT, wenn es darum geht, dann haben wir mehrere Möglichkeiten, wie man so eine Verschaltung machen kann. Das heißt, wenn ich eine VPN-Verbindung zwischen Azure und einem lokalen Rechenzentrum haben möchte, dann ist es Virtual Network da. Das ist allerdings etwas eher für die IT-Pros hier an der Stelle und da ist Patrick Heide ein besserer Ansprechpartner. Wir haben einige Services, wo man auf Anwendungsebene eine Verschaltung machen kann. Und wir schauen uns gleich nochmal den Servicebus in den letzten wenigen Minuten an. Ich habe einen Data-Sync-Service, wo ich Datenbanken replizieren kann zwischen lokal und der Cloud. Und wenn es um Identity Federation geht, da gibt es lustigerweise 3 Vorträge, die sich diesem Thema widmen, hier am Tech Summit, dann Azure Active Directory. Jetzt möchte ich noch ein bisschen was zum Servicebus sagen und in den verbleibenden Minuten noch 1-2 Demos zeigen, wie ich meine Anwendung noch ein bisschen erweitert habe, um zum Beispiel Überwachung oder so eine kleine Dialogfunktion einzubauen. Was macht der Servicebus? Der Servicebus ist letztlich an Entwickler gerichtet, die irgendwie von einer cloudbasierten Anwendung oder von irgendwoher auf eine interne Ressource zugreifen möchten, deren Zugriff aber normalerweise durch die lokale Firewall unterbunden wird. Das heißt, direkter Aufruf an so einen lokalen Webservice, der on-premise ausgeführt wird, geht nicht. Das heißt, was kann man machen? Man kann zum Beispiel den Servicebus Relay Service verwenden. Das ist letztlich ein Dienst, bei dem sich ein Webservice von On-Premise registrieren kann. Dabei bekommt er einen Endpunkt zugewiesen, den kann er sich auch selber wählen. Und über diesen Endpunkt macht er sich aufrufbar. Also hier Schritt 1 Registrierung, Schritt 2 Generierung eines Endpunkts, Schritt 3 der Client kann diesen Endpunkt aufrufen und in Schritt 4 wird der interne Service aufgerufen. Integration verteilter Services ist darüber möglich, WCF und andere Service-Endpunkte. Möglich. Das Ganze kann NAT- und Firewall-Grenzen überwinden, weil eben dieser Traffic des lokalen Webservices zum Relay outbound ist und das normalerweise möglich ist. Und verschiedene Spielarten sind möglich. Schauen wir uns mal den Relay-Service an. Dazu habe ich eben, ich hatte ja schon vorgewarnt, diesen Cloud-Service, diesen Contoso Ads-Service habe ich ein bisschen gepimpt und habe hier noch eine Konsolenanwendung reingenommen. Führe den mal aus. Das ist jetzt eine Konsolenanwendung. Machen wir hier die Schriftart auch mal ein bisschen größer. Die hat sich jetzt beim Servicebus registriert, läuft auf dieser Maschine hier und von meinem Cloud-Service aus, also von dieser Anwendung hier, haben wir hier den Punkt Echo, kann ich jetzt an meine lokale Maschine einen Text schicken. Wenn ich jetzt hier also Hallo aus Dublin, hier eintippe, weil der Cloud-Service läuft in Dublin, kann ich hier abschicken und das hier lokal empfangen. Ja, ich habe keine Firewall aufgemacht, sondern dieser Service hat sich eben nach draußen verbunden, hat einen Endpunkt bekommen und kann mir hier Nachrichten schicken und kann auch eine Bestätigung zurückschicken. Also der Service macht nichts anderes, als einen Text zu bekommen und diesen Text auch wieder zurückzuschicken. Und hier sehen wir Answer from Service, Hallo aus Dublin. Und wenn ich nochmal irgendwas eintippe, sehen wir, okay, es wird empfangen. Also schon mal eine ganz, ganz nette Sache, um sehr einfach eine Kommunikation zur lokalen IT aufzubauen. Der Servicebus kann aber noch mehr. Er kann auch zum Beispiel Queuing bereitstellen. Das heißt, wenn mein Empfänger nicht immer online ist, sondern vielleicht auch mal offline ist, die Nachrichten aber nicht verloren gehen sollen, dann kann ich den Queuing-Mechanismus verwenden. Und wer heute in der Keynote sich da mit diesem Event-Hub das gesehen hat, es basiert letztlich auch auf dem Queuing-System vom Servicebus. Der Queuing-Service kann jetzt auch für eine interessante Demo verwendet werden, nämlich für die Überwachung dieses Cloud-Service. So, und ich sehe schon, die 5 kommt gleich hoch, aber ich bin auch gleich durch. Was ich noch gebaut habe, ist einen sehr simplen Service, der auf einer Servicebus-Queue hört und meinen Cloud-Service hatte ich jetzt so erweitert, dass er Tracing-Ausgaben nicht nur in das lokale Tracing-Log schreibt, sondern auch in diese Servicebus-Queue. Das heißt, wenn ich jetzt hier hier jetzt in der Cloud, deswegen, wir haben nur einen Eintrag, jetzt sehen wir gleich, wenn ich hier jetzt nochmal Cloud, Preis auch 0, Cloud, ein Bild auswähle, was ich hochlade, nehmen wir auch mal das gleiche Bild, Kategorie angebe, und so weiter. Ich lege jetzt das an und dann sehen wir hier an der Stelle, okay, es wurde ein Image hochgeladen Ja, und wir sehen gleich, dass die Worker-Role anfängt zu laden. Ja, das Bild ist doch ein bisschen größer und die Bandbreite hier überschaubar. Aber wir sehen jetzt, okay, die Worker-Role meldet, dass sie jetzt eine Queue verarbeitet. Er hat den Thumbnail generiert und hat den Thumbnail in den Blob-Storage geschrieben. Also eine einfache Tracing-Ausgabe gemacht. Wenn ich jetzt also hier Reload mache, sehen wir, dass der Thumbnail ist auch wirklich da. Das heißt, über diese Möglichkeit kann ich den Servicebus ein bisschen zweckentfremden als Überwachungsinstrument. Wenn ich so eine Queue nutze, kann ich einstellen, wie lange Nachrichten in dieser Queue leben sollen. Also ich kann dann sagen, okay, nach einem Tag löscht die Nachrichten ruhig raus, weil dann habe ich vielleicht keinen Überwachungsbedarf gehabt oder nach einer Stunde. Ich glaube, hier habe ich jetzt nach einer Stunde eingestellt. Das heißt, dann ist auch egal, dann will ich da gar nicht mehr reinschauen. Aber so habe ich jetzt zum Beispiel die Möglichkeit, mir jetzt von der letzten Stunde die Logs mal so ein bisschen anzuschauen. Also durchaus eine interessante Möglichkeit, den Servicebus auch zu nutzen. Wer nicht nur einen Empfänger, sondern mehrere Empfänger hat, kann Topics und Subscriptions nutzen. Dabei schicken Sender an ein Topic, also an ein Thema Nachrichten und anhand von Metainformationen in den Nachrichten werden die Nachrichten dann in verschiedene Subscriptions, hinter denen jeweils Queues stehen, kopiert, aus denen sich dann die Empfänger Dinge rauslesen können. Also ein Szenario, was ich da auch interessant finde, ist, man könnte zum Beispiel jetzt diese Tracing-Ausgaben mit einem Schweregrad versehen, dass man sagt, okay, ich habe eine Fehler-Queue und ich habe eine Informations-Queue. Und immer wenn es einen Fehler gibt, dann soll irgendwie der Empfänger eine SMS mir an mein Handy schicken und wenn es aber nur Informationen sind, dann soll es irgendwo weggeschrieben werden. Also so lässt sich der Servicebus auch nutzen. So, damit möchte ich zusammenfassen. Es war wahnsinnig viel Stoff. Ich habe mir bei der Vorbereitung auch gedacht, lasse ich was weg, aber ich habe dann gesagt, mir ist es wichtig, einfach mal einen Rundumschlag über alle PaaS-Services zu geben und vielleicht ein, zwei, drei rauszupicken, die noch Erwähnung wert sind. Ich finde, PaaS bietet Entwicklern sehr, sehr schöne Möglichkeiten. Ich bin überhaupt kein Administrator. Also wenn ich irgendein Betriebssystem aufsetzen muss, also sei es jetzt also mal abgesehen von einem Client-Betriebssystem, will ich eigentlich nicht machen. Ich will mich auf das Entwickeln von Software konzentrieren. Dann ist PaaS einfach wirklich sehr, sehr gut geeignet, weil es sehr flexibel ist, macht mich produktiv, weil ich eben die Umgebung nicht aufsetzen muss. In Azure sind jede Menge PaaS-Dienste drin. Also man könnte den ganzen Tech-Summit nur mit den PaaS-Services machen, aber wir wollen fair sein. Die IaaS-Dienste sind natürlich auch cool und genauso interessant. Also kann man auch viel drüber sprechen. Cloud-Services habe ich Ihnen gezeigt, nicht in aller Tiefe, aber mal einen Überblick gegeben. Ideal zur Implementierung hochskalierbarer, mehrschichtiger, cloud-basierter Anwendungen. Unbedingt drüber nachdenken, wenn man jetzt noch auf Virtual Machines unterwegs ist, macht es nicht vielleicht Sinn, auf Cloud-Services zu migrieren? Hybrid-Szenarien möglich über verschiedene Ebenen. Servicebus habe ich Ihnen gezeigt, die direkte Kommunikation und auch die Queue-basierte Kommunikation. Hier ist natürlich zu klein, dass es jetzt jeder lesen kann, noch einige Ressourcen, die ich auch noch empfehle. Ich habe mal ein White Paper geschrieben, Überblick über Microsoft Azure. Es sind inzwischen auch schon wieder 40 Seiten vom Umfang her, wo ich alle Services mal grob beleuchte. Wer Azure noch nicht hat, kostenloser Azure Trial Account. Wer eine MSDN-Subscription hat, es sind kostenlose Ressourcen in jeder MSDN-Subscription enthalten. Also bitte nutzen, freischalten und meinetwegen eine VM einfach nur durchlaufen lassen, um einfach zu sehen, was geht. Ja. Tech Talk Cloud, wir sind hier auch mit einem Stand vertreten. Im Ausstellerbereich ist unsere regelmäßige Sendung, unser Ziel ist eigentlich wöchentlich eine viertelstündige Sendung zu machen, Neuigkeiten zu berichten, bestimmte Services mal genauer zu beleuchten. Hier ein paar, die dazu passen. Also der erste Link, also man kann es wirklich schlecht lesen, aber der erste Link geht zu einer Sendung, wo wir die Oktober-Updates beleuchten und ein Link, wo wir die Ausführungsoptionen noch genauer beschreiben. Virtual Academy, Hinweis, reingucken. Ansonsten hier meine Kontaktinformationen, wenn es noch Fragen gibt. Ich werde noch ein bisschen im Experts-Forum abhängen, also wenn es Fragen gibt. Ansonsten bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und die Geduld. Ich habe, glaube ich, viel zu schnell gesprochen, viel zu viel, aber ich hoffe, es hat Sie ich hoffe, es war interessant. Feedback immer gerne an mich und vielleicht sehen wir uns bei einer weiteren Session noch und noch einen schönen Tech-Summit. Danke.